herzlich willkommen euch allen zu dieser Folge von Aha. Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wenn man auf jede Lebensmittelverpackung genau schauen muss und im Restaurant die Kellner fragen, was im jeweiligen Essen drin ist, dann kann das den Alltag ganz schön erschweren. Aber wer eine Lebensmittelallergie hat, der kommt nicht drum herum. Denn diese Allergien, die können wirklich gefährliche Auswirkungen haben. Was dann genau im Körper passiert, wie sich Allergien von Intoleranzen unterscheiden und was wir selbst tun können, um Lebensmittelallergien zu vermeiden. Darum geht es in dieser Folge. Und in unserer Rubrik geht es um eine kleine blaue Figur, nach der ein ganzes Prinzip benannt wurde. Schlumpfine.
Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Bevor es hier gleich mit unserem Thema weitergeht, habe ich noch eine wichtige Bitte an euch. Wir haben mit Aha die Chance, den Publikumspreis in der Kategorie Beste Information des Deutschen Podcastpreises zu gewinnen. Und unser Publikum, das seid natürlich ihr. Deswegen brauchen wir eure Hilfe. Wenn euch also gefällt, was ihr hier bei uns hört, dann gebt uns doch bitte eure Stimme. Das geht auch ganz einfach und dauert nur ein paar Sekunden. Den Link zur Abstimmung, den stelle ich euch in die Shownotes. Ganz lieben Dank schon jetzt von Elisabeth, Sonja und mir. Und los geht's mit der aktuellen Folge. Immer wenn unser Freund Markus bei uns zu Besuch ist, dann muss ich darauf achten, nichts zu kochen oder zu backen, wo Eier drin sind. Denn sobald er Eier isst oder sie auch nur anfasst, fängt sein ganzer Mund an zu jucken. Der Hals schwillt an und es kann tatsächlich gefährlich für ihn werden. Diese Allergie, die macht ihm das Leben ganz schön schwer. Neben Eiern sind Nüsse, Fisch und Kuhmilch die Lebensmittel, die am häufigsten Allergien auslösen. Prinzipiell könnte das aber jedes Lebensmittel oder dessen Inhaltsstoffe. Eine echte Lebensmittelallergie, wie Markus sie hat, die haben in Deutschland Gott sei Dank nur ca. 3% aller Erwachsenen und 4% aller Kinder. Um mehr über Lebensmittelallergien zu erfahren, wie sie entstehen, was im Körper passiert und wie wir sie vielleicht auch vermeiden können, habe ich mich mit Hanna Kinalzig verabredet. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und Mitglied bei Ernährungstherapie.net, einem Netzwerk für Online-Ernährungsberatung. Hallo Frau Kinalzig.
Hallo Frau Beckermann.
Frau Kinalzig, ich würde zu Beginn ganz gerne einmal kurz zwei Begriffe auseinanderhalten. Und das sind Lebensmittelallergien und Lebensmittelintoleranzen. Was genau ist denn da der Unterschied?
Ja, also bei einer Allergie ist tatsächlich immer ein Eiweiß für die körperliche Reaktion ausschlaggebend, sowie die Beteiligung des Immunsystems. Es kommt dabei zu so einer genannten Antigen-Antikörperreaktion. Dies ist bei einer Nahrungsmittelintoleranz nicht der Fall. Hierbei lassen sich keine Antikörper im Blut nachweisen. Nahrungsmittelintoleranzen sind tatsächlich wesentlich häufiger anzutreffen als die klassischen Allergien. Und obwohl die Symptome sehr ähnlich sein können, ist die Ursache sowie auch die im Körper ablaufende Reaktion eine ganz andere. Zu den bekanntesten Nahrungsmittelintoleranzen gehören zum Beispiel die Fructose- oder Laktoseintoleranz oder auch die Histaminintoleranz. Die Reaktionen werden hierbei durch das Unvermögen des Körpers ausgelöst, die Stoffe richtig aufzunehmen und an die Stelle im Verdauungstrakt zu transportieren, wo sie eigentlich hingehören.
Was passiert denn eigentlich genau in unserem Körper, wenn wir auf ein Lebensmittel jetzt allergisch reagieren?
Ja, also bei den Lebensmittelallergien, aber auch bei Allergien auf Pollen oder Tierhaare handelt es sich immer um eine Art Überreaktion des körpereigenen Immunsystems auf fremdartige und an und für sich ja harmlose Stoffe. Die Aufgabe des Immunsystems ist es ja prinzipiell, eindringende Stoffe zu überprüfen und schlichtweg in Gut und Böse zu unterscheiden. Ist das Immunsystem jetzt aber fehlgeleitet, das kann erworben sein oder auch angeboren, dann reagiert der Körper auf die eindringenden sogenannten Antigene sehr sensibel und bildet beim allerersten Kontakt mit ihnen dazu passende Antikörper. Der Körper ist dann ab diesem Erstkontakt in einer Art Alarmbereitschaft und kann bei erneutem Kontakt mit dem Allergen eine Kaskade von Reaktionen auslösen. Das sind dann eben klassische allergische Reaktionen wie eine laufende Nase, geschwollene Lippen, aber auch Krämpfe, Erbrechen, Atemnot und das Ganze kann sogar in einem anaphylaktischen Schock bis hin mit Todesfolge enden.
Kinder sind ja, habe ich gelesen, häufiger von Lebensmittelallergien betroffen als Erwachsene. Woran liegt das denn? Und gibt es Allergien, die jetzt eher typisch für Kinder sind und welche, die eben eher bei Erwachsenen vorkommen?
Ja, der Sitz unseres Immunsystems ist ja unser Darm. Und die kindliche Darmflora baut sich erst nach und nach in den ersten Lebensjahren in ihrer endgültigen Zusammensetzung auf. Demnach ist dieses junge System einfach noch wesentlich anfälliger. Im Säuglings- und Kleinkindsalter richten sich fast alle Allergien gegen Grundnahrungsmittel wie Milch, Eier, Weizen oder auch Nüsse. Und das Gute ist, dass dabei tatsächlich 80% dieser Allergien auch wieder verschwinden können bis zum Schuleintrittsalter ungefähr, weil dann die Darmschleimhaut wirklich ausgereift ist. Ja, an und für sich kann man eine Allergie theoretisch jederzeit auch im Erwachsenenalter erwerben. Bei uns Erwachsenen ist es meistens so, dass es die Nüsse, Fische oder Schalentiere sind, gegen die wir allergisch reagieren, aber auch eben die pollenassoziierten Lebensmittel.
Da sprechen Sie jetzt gerade schon ein Thema an, was auch spannend ist, nämlich die Kreuzallergien. Da habe ich gelesen, 60% der Heuschnupfenpatienten, die haben dann auch eine Kreuzreaktion auf Nahrungsmittel entwickelt. Was genau hat es jetzt damit auf sich? Also was gibt es da und kann man da vielleicht eben auch mit einer anderen Ernährung drauf reagieren?
Ja, genau. Also bei diesen sogenannten Kreuzallergien reagiert man beispielsweise auf eine Birkenpolle allergisch. Dann hat man ganz oft auch Probleme beim Verzehr oder sogar auch schon bei der Berührung von Äpfeln, Haselnüssen oder auch Karotten. Das liegt jetzt daran, dass das Allergen der Birke sehr große Ähnlichkeit hat mit den Allergenen von den eben genannten Lebensmitteln. Und der Körper bzw. die Antikörper in unserem Blut können diesen feinen Unterschied dann oftmals gar nicht genau erkennen und reagieren einfach per se auf alles. Und daher kann man eigentlich gerade in der Pollenflugzeit dann nur empfehlen, je nach Heftigkeit der allergischen Reaktion eine komplette Karenz für diese Lebensmittel einzuhalten.
Sie haben jetzt schon ein paar Symptome genannt, die passieren können. Laufende Nase. Kann man ja sagen, ne? Gibt es auch die unterschiedlichsten Gründe für. Wie wird denn jetzt eine wirkliche Lebensmittelallergie diagnostiziert?
Ja, das ist eigentlich ein relativ langwieriger Prozess. Allem voran steht da erstmal eine ganz ausführliche Anamnese. Dann führt man ein Nahrungsmittel- und Symptomtagebuch. Und dann gibt es eben noch die Haut- oder auch Bluttests, die dann Aufschluss geben können. Beim Bluttest überprüft man, ob sich diese IgE-Antikörper bilden, wenn man dann zum Beispiel ein Allergen, zum Beispiel ein Erdnusseiweiß oder sowas dazugeben würde. Und bei den Hauttests, auch da gibt es ganz viele verschiedene. Sehr bekannt ist eigentlich der Prick-Test, bei dem werden Allergielösungen auf die Haut, zum Beispiel am Unterarm, aufgebracht und dann mittels einer spitzen Lanzette in die Haut eingestochen. Dann entstehen, je nachdem, worauf der Körper eventuell reagiert, Quaddeln auf der Haut. Ja, und schlussendlich kann man aber auch nur mit einem oralen Provokationstest ganz sicher feststellen, ob das in Verdacht stehende Lebensmittel tatsächlich die entsprechenden Symptome hervorgerufen hat. Ein oraler Provokationstest passiert aber tatsächlich nur unter klinischen Bedingungen und da müssen dann auch immer Fachärzte anwesend sein.
Ich habe gelesen, dass 30% aller Deutschen in Umfragen angeben, dass sie eine Lebensmittelallergie haben. Jetzt wirklich diagnostiziert, so wie Sie das gerade gut erklärt haben, wurde eine Lebensmittelallergie aber wirklich nur bei 3-4%. Woran liegt es denn, dass da so eine Diskrepanz ist?
Ja, das liegt daran, dass, wie zu Beginn schon eben erwähnt war, eben auch die Nahrungsmittelintoleranzen eine große Rolle spielen. Und gerade nach dem Verzehr von Lebensmitteln können ja unfassbar viele Symptome auftreten. Ein kneifender Bauch oder dass einem auch mal übel wird, muss nicht zwangsläufig etwas mit einer Allergie oder auch sogar nicht mit einer Nahrungsmittelintoleranz zu tun haben, sondern das kann eben ganz, ganz viele andere Ursachen auch immer haben. Daher muss man da eben immer in die Differentialdiagnostik gehen, um auch die Begleitbeschwerden gut ausschließen zu können.
Wie kann man denn eine Lebensmittelallergie überhaupt behandeln? Heißt das immer automatisch, dass ich auf diese Lebensmittel einfach komplett verzichten muss?
Ja und nein. Also das kommt immer auf die Schwere der Allergie an. Es hilft manchmal tatsächlich, den Körper auch ein bisschen zu desensibilisieren. Auch das ist ja eine Therapie, die sehr gerne angewendet wird, um eben Allergiesymptome auch zu mildern. Ansonsten gibt es natürlich auch Hilfsmittel, die dazu führen, dass die Symptome bei einer Allergie nicht ganz so stark sind, die Beschwerden eben auch abgemildert werden. Cortisonhaltige Sprays für die Nase, cortisonhaltige Cremes für die Haut helfen alle, diese Immunreaktionen zu unterdrücken. Dann gibt's das Antihistaminikum, das hebt eben die Wirkung des Botenstoffs Histamin auf, sodass jetzt gerade auch in der Heuschnupfenzeit die betroffenen Patienten weniger mit den Symptomen wie laufender Nase oder angeschwollenen Augen zu tun haben. Wenn bei Fällen, wo mit einer sehr starken Immunantwort gerechnet werden muss, gibt es auch Spritzen mit dem Hormon Adrenalin. Und die werden eben dann eingesetzt, um wirklich anaphylaktische Schocks eventuell zu umgehen.
Sie haben vorhin gesagt, dass bei Kindern Allergien auch häufig wieder verschwinden können. Ist das bei Erwachsenen auch so?
Ja, eben dann, wenn man mit dieser sogenannten Hyposensibilisierung Erfolge hat. Das ist leider nicht immer hundertprozentig der Fall, aber es ist definitiv ein Versuch wert.
Und gibt es denn irgendetwas, das jetzt jeder von uns tun kann, um zu verhindern, dass wir eine Lebensmittelallergie bekommen, oder ist uns das komplett aus den Händen genommen?
Das ist es nicht. Also tatsächlich schon können Eltern für ihre noch sogar ungeborenen Kinder schon etwas tun, damit eben keiner oder weniger wahrscheinlich eine Lebensmittelallergie entwickeln. Dazu gehören rauchfreie Haushalte, aber auch das möglichst lange stillen, dass das dazu beitragen kann, dass Allergien eben sich nicht so enorm ausbilden. Sind beide Elternteile allerdings eines Kindes vorbelastet, empfiehlt sich meistens auch eine möglichst allergenfreie Umgebung. Fachgesellschaften empfehlen tatsächlich, aber wenn die Eltern oder wenn beide Eltern eines Kindes keine Vorbelastung haben, dass es dann schon auch wichtig ist, diese Kinder an potenziell hochallergene Substanzen relativ früh heranzuführen, um das Immunsystem sozusagen zu trainieren. Kinder, die in sehr hygienischen Zuständen aufwachsen, neigen tendenziell eher dazu, eine Allergie zu leiden, als Kinder, die frühen Kontakt zu Tieren, Staub, Pollen oder auch einer großen Palette an Lebensmitteln zu haben. Ja, tatsächlich besteht auch die Theorie, dass das Immunsystem bei einer Art wie Langeweile anfängt, überzureagieren. Und daher ist der übertriebene Einsatz von Desinfektionsmitteln langfristig gesehen eher kontraproduktiv, da der Körper dann eben schnell durch dann doch irgendwie eindringende Stoffe überfordert sein kann. Ja, und ganz grundsätzlich kann man sagen, dass dadurch eben das der Sitz des Immunsystems im Darm ist, eine darmgesunde und auch antientzündliche Ernährungsstrategie definitiv dabei hilft, den Darm und eben somit auch das Immunsystem gesund zu halten.
Frau Kinalzig, ganz vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Mit Frau Kinalzig habe ich in einer früheren Folge über die Frage gesprochen, was gesünder ist, vegan oder vegetarisch. Die Folge verlinke ich euch in den Shownotes.
Warum ist das so? Die kleine Alltagsfrage.
Hey, guck mal da, ein Schlumpf! Ja, und dann noch einer und noch einer.
Dieses Lied kommt bestimmt einigen von euch bekannt vor. Und die, die sich erinnern, die sehen jetzt viele kleine blaue Männchen mit weißen Mützen durch die Gegend springen. Und ja, ich sage ganz bewusst blaue Männchen, denn die allermeisten Schlümpfe sind männlich. Wer an weibliche Schlümpfe denkt, der kommt vermutlich zuallererst auf Schlumpfine. Denn sie war jahrelang die einzige Frau in Schlumpfhausen. Maximal eine weibliche Hauptfigur in einer männlich dominierten Geschichte. Die Schriftstellerin und Kritikerin Kata Poldit, die sah dahinter ein grundsätzliches Prinzip in Film und Fernsehen. Und sie nannte es 1991 das Schlumpfine-Prinzip. Wenn ihr in Gedanken Filme und Serien durchgeht, dann werdet ihr wahrscheinlich auch häufig auf dieses Prinzip treffen. Zum Beispiel in der Muppet Show mit Miss Piggy, bei Star Wars mit Prinzessin Leia, The Big Bang Theory mit Penny oder The Matrix mit Trinity. Die Hauptrollen haben Männer, während es eine weiblich besetzte Rolle gibt, die häufig auch nur der Dekoration dient. Die weibliche Rolle, die ist oft Mutterfigur, die Geliebte oder eine Rolle mit passivem oder eher tollpatschigem Charakter. In Schlumpfhausen bekam Schlumpfine dann ja irgendwann noch einige andere Frauen an die Seite. Blättchen, Blüte, Lilly oder Hilde zum Beispiel. Und mittlerweile gibt es tatsächlich Studien, die sich jedes Jahr anschauen, wie viele weibliche Hauptrollen es in den 100 beliebtesten Hollywood-Filmen gegeben hat. 2022 waren es 44 weibliche Hauptrollen. 2023 hatten 30 Filme eine weibliche Hauptrolle. Eine davon war Barbie, die weltweit mehr als 1 Milliarde US-Dollar einspielte und damit der erfolgreichste Film 2023 wurde. Wenn ihr genauer wissen wollt, wie hoch der Anteil an weiblichen Hauptdarstellerinnen in den Jahren seit 2007 war, den Link zur Studie, den findet ihr in den Shownotes. Und mit diesem gut gelaunten Lied beende ich die Folge von Aha. Vielen Dank an meine Kollegin Christine Rodriguez, die sich das Schlumpfine-Prinzip genauer angesehen hat. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch wunderschöne und gut gelaunte Tage.